Heute zu Gast bei Behind the Sea Gregor von Jagow. Er ist der Country Manager von Red Hat. Und Red Hat, für alle da draußen, die das Unternehmen nicht kennen, ist eines der wohl signifikantesten Open-Source-Unternehmen im Softwarebereich. Gibt es nun mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. 20.000 Mitarbeitende managen sie ihre Produkte und natürlich auch ihre Kunden eben über das Open-Source-Modell. Sehr spannend, finde ich. Deswegen haben wir uns im Podcast auch mal über das Geschäftsmodell unterhalten. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man ein Open-Source-Modell fährt? Wie verdient man denn dann eigentlich Geld? Das hat uns Gregor natürlich im Detail erklärt. Später haben wir uns angeschaut, wie er da überhaupt hingekommen ist. Nur um mal ein paar Stationen zu nennen. IBM, SAP, VMware und Google. Also wirklich tolle Tech-Companies in seiner Vita. Heute, wie gesagt, der Country-Manager von Red Hat. Später gibt es natürlich auch wieder seine Tipps und Tricks. Alles rund um das Thema Leadership, Karriere und Management. Ein Thema oder ein Zitat, was ich gerne nennen würde, ist: Das Thema Leadership hat sich massiv verändert und das ist auch gut so. Das hat er mir später erklärt, was es da noch so für Themen gibt, wie er das Thema Vertrieb betrachtet und was genau das Trust Triangle ist. Als kleiner Spoiler schon vorab. Das gibt's alles gleich im Podcast. Bis zum Schluss durchhören. Ganz viel Spaß mit Gregor, dem Country Manager von Red Hat. Und los geht's. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Gregor, willkommen im Podcast.
Ja, danke, Franz. Freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Wir haben gerade schon eine Tour durch das verwinkelte Office gekriegt. Also hier in München bei Red Hat sind wir heute. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was deine Rolle heute ist, was du heute machst.
Sehr gerne. Also zu mir ganz kurz. Mein Name ist Gregor von Jagow. Ich verantworte bei Red Hat das Deutschlandgeschäft und bin als Country Manager hier unterwegs. Und das seit jetzt knapp über 3 Jahre bei der Firma. Und verbringen natürlich viel Zeit, auch hier in diesem verwinkelten Office, aber nicht nur, weil wir haben ein paar mehr Offices über Deutschland verteilt. Ich selber wohne in Hamburg mit meiner Familie. Frankfurt und München, das sind so die größten Standorte bei uns und deswegen versuche ich natürlich auch hier immer ein Stück weit präsent zu sein.
Super, ja. Ja, wir schauen uns gleich mal ein bisschen an, was Red Hat genau macht. Das ist ja eine der Companies, wo man zumindest nicht am Namen erkennt, was sie machen.
Das stimmt.
Also ihr macht keine roten Hüte.
Genau, machen wir nicht, aber wir fallen damit auf.
Ja, das auf jeden Fall. Ich konnte es auf jeden Fall von außen schon sehr erkennen, wo ich hinfahren muss, weil natürlich das Logo sehr, sehr prägnant ist. Aber wir schauen gleich auch mal genauso das, was deine Rolle sozusagen abbildet. Aber stell uns doch einmal mal Red Hat vor. Was macht ihr genau? Was muss man sich unter eurem Geschäftsmodell vorstellen etc.?
Okay, dann würde ich mal anfangen mit dem Thema Open Source, weil das ist ein zentraler Bestandteil, der zu uns gehört und um den sich vieles dreht. Dann würde ich vielleicht nochmal ganz kurz aufs Geschäftsmodell eingehen, weil ich glaube, das ist auch in der Tat erklärungsbedürftig.
Super, gerne.
Und dann so ein bisschen auf, ne, was sind unsere Schwerpunkte, wie sieht unser Portfolio aus. Zum Thema Open Source kann man sagen, dass Open Source eine Art und Weise ist, wie Software entwickelt wird. Und zwar nicht über ein Unternehmen nur, sondern innerhalb von Communities und über Unternehmensgrenzen hinweg, über Ländergrenzen hinweg, also in richtigen Communities. Und der Code ist, wenn man so will, frei verfügbar. Da kann jeder darauf zugreifen. Das ist genau der Unterschied zu anderen Softwareansätzen, wo dann wirklich eine Firma die IP denn dieses Codes auch, verantwortet und ihr auch gehört. Das ist der wesentliche Unterschied zu Open Source. Und Open Source ist wirklich Teil unserer DNA, weil unser gesamtes Portfolio, unsere ganze Historie basiert auf dem Thema Open Source. Und für mich ist Open Source auch weit mehr als nur frei verfügbarer Code. Für mich ist das wirklich eine Einstellung, ein Mindset, eine Art und Weise der Zusammenarbeit, weil man eben übergreifend, wie ich schon gesagt habe, über Ländergrenzen hinweg, über Firmengrenzen hinweg an ähnlichen Themen arbeitet. Und insofern ist das, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied zu anderer Software, die man so draußen am Markt auch findet.
Also nur, dass ich verstanden habe, alles, was ihr macht, ist quasi auch Open Source
Richtig,
verfügbar. Ja, also
genau.
jeder, der jetzt sagt, okay, du sagst ja gleich noch ein bisschen was dazu, ich möchte mit Red Hat-Produkten und etc. arbeiten, der kann theoretisch auch einen kompletten Code benutzen.
Genau, man kann darauf zugreifen, man kann ihn einsehen. Und jetzt ist das vielleicht eine ganz gute Brücke auch zum Geschäftsmodell, weil wir verdienen ja damit auch Geld und sind auch sehr erfolgreich. Also ich würde sogar behaupten, wir sind das größte Open-Source-Unternehmen auf Basis halt Open-Source-Technologie weltweit. Und unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir einen Großteil unserer Mitarbeiter in diesen Communities verankert haben. Das heißt, aktuell sprechen wir um bei, ich sag mal, 20.000 Mitarbeiter weltweit. Und ein Großteil dieser Mitarbeiter sind halt in diesen Communities unterwegs und entwickeln aktiv in diesen Communities an Open-Source-Projekten mit. Und was wir halt machen, dass wir da natürlich unseren Content reingeben und liefern und mitentwickeln. Aber wir ziehen auch, sage ich mal, Dinge daraus auf Basis der Erfahrung, die wir gesammelt haben in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern, um dann halt auch Produkte daraus dann anzubieten am Markt, wo wir der Meinung sind, das ist eine Anforderung, die der Markt hat und wir machen das Ganze dann das Paket sozusagen Enterprise Ready. Das heißt, das ist dann zwar immer noch alles Open Source, aber wir haben eine Verbindlichkeit dahinter. Das heißt, wir erfüllen dann SLAs unseren Kunden gegenüber. Wenn Dinge anstehen, ne? Upgrades, Updates. Und das ist im Wesentlichen unser Geschäftsmodell und da verlangen wir eine Subscription für. Also insofern verkaufen wir keine Lizenzen, sondern bieten im erweiterten Sinne da eigentlich diese Leistung an.
Verstanden, okay. Für alle, also ich habe viele Zuhörer, die kommen aus dem Tech-Bereich, ich komme ja selber aus dem Tech-Bereich, aber für alle, die nicht daherkommen und euch vielleicht auch noch gar nicht kennen, also wann kommt man überhaupt zu euch? Also was macht man mit eurem ja, Open Source verfügbarem Modell?
Also ich glaube, jeder, der von Red Hat schon mal gehört hat, der nimmt Red Hat oder hat Red Hat in dem Kontext Linux wahrgenommen. Und das ist auch in der Tat unsere Wurzel. Da kommen wir her. Vor vielen Jahren, vor 32 Jahren sind wir gegründet worden und da war das erste, diese Linux-Distribution aufzubauen und dann auch zu vermarkten. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich aber unser Portfolio auch deutlich verbreitert. Und man kann eigentlich grob das in vier Säulen, sage ich mal, einteilen, um da ein ganz gutes Gefühl zu bekommen, welche Themen wir abdecken. Das eine ist das Thema Hybrid Cloud Infrastructure. Also da geht es darum, wie stelle ich mich in der heutigen Zeit auf im Kontext von Cloud-Technologien, Multicloud, Hybrid Cloud. Gibt es eine Notwendigkeit, auch noch Daten vor Ort in einem Rechenzentrum oder in einer Private Cloud zu halten? Wie kann ich die Brücke schlagen zu der Public Cloud oder on the Edge? Also es gibt ja unterschiedliche Umgebungen, in denen heutzutage einfach Daten liegen und auch Applikationen laufen. Das ist so ein großer Bestandteil. Der nächste ist das Thema Cloud Native Development. Da geht es wirklich darum, eine moderne Entwicklungsplattform zur Verfügung zu stellen, die es Kunden ermöglicht, cloud-nativ zu entwickeln, also zukunftsorientiert, containerbasiert. Ne, Container-Management-Plattformen ist auch ein wichtiges Thema. Und somit halt auch die Modernisierung sicherzustellen, ne,
Verstanden,
von
okay.
Unternehmen. Eine weitere Säule ist das Thema Automation und Management. Ne, da geht es
Okay.
wirklich um Infrastrukturautomatisierung. Wie kann ich Abläufe automatisieren, die heute teilweise wirklich noch manuell erledigt werden müssen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Da ist, glaube ich, viel Potenzial, was dahinter steckt. Und gerade jeder spricht von dem Skill Gap Thema, ne? Weil wir zu wenig Fachkräfte einfach haben und sich die Unternehmen auch natürlich mit Innovationen auseinandersetzen müssen, ist das halt auch ein sehr relevantes Thema. Und die vierte Säule ist natürlich das Thema AI, ist jetzt in aller Munde. Und da sind wir auch in dem, also wir sind grundsätzlich in dem Plattformgeschäft unterwegs und genau, und bieten da eine AI-Plattform an, um halt auch dort AI-Applikationen zu entwickeln, zu betreiben. Und das sind so die vier Schwerpunkte.
Cool. Kannst du so vielleicht einen Use Case oder sogar Kunden-Use Case irgendwas nennen? Also vielleicht sogar was, wo man als Zuhörer vielleicht schon mal in Kontakt gekommen ist mit Red Hat oder zumindest mit der
Ja,
Plattform?
ich könnte jetzt auch einen ganz aktuellen nehmen. Da würde ich mal die Rossmann benennen. Das haben wir jetzt auch gerade announced. Die Rossmann steht halt auch davor oder ist in dem Prozess, Dinge neu anzugehen, sich zu modernisieren und halt auch hybride Umgebung aufzubauen. Das heißt, man greift auch auf lokale Daten zu, braucht aber natürlich auch die Cloud. An der Stelle ist es die Azure von Microsoft. Und das hybride Modell abzubilden, na, da bringen wir uns ein mit unserer Plattform,
Verstanden.
um dann halt auch, sage ich mal, diese Neuerungen da auch einzubringen.
Okay, sehr cool. Okay, ich glaube, man hat es jetzt verstanden, sozusagen, wie es funktioniert und auch wie ihr Geld verdient. Ich persönlich habe es auch nicht ganz verstanden. Also ich kannte es auch aus dem Linux-Kontext. Ich wusste, dass es so ein bisschen diese Säulen gibt und wenn man recherchiert, sieht man es. Aber es ist natürlich schon irgendwie die Frage, wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell, wenn es Open Source ist. Aber ich gebe dir recht. Open Source ist auch die Zukunft, ist wahrscheinlich auch bei KI irgendwo zum Teil die Zukunft, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Podcast. Driften wir da heute zumindest nicht ab, aber um so ein bisschen auch auf deinen Werdegang zu kommen, kannst du uns noch so die ein, zwei, drei Challenges nennen, die gerade so in deiner Rolle dich richtig rumtreiben, damit wir später sehen, wie du damit umgehst?
Ja, also vielleicht bei den Challenges würde ich mal auch bei den Kunden anfangen, ne?
Okay.
Weil auch in den Gesprächen kriegen wir natürlich auch viel mit, ne? Wo stehen unsere Kunden? Und ich glaube, das ist auch sehr auch klar übertragbar dann auch auf meine Person oder auch das, was wir jetzt zum Beispiel bei Red Hat vorfinden. Also ein Thema, was natürlich überall im Raum steht, ist das Thema Sicherheit und Unsicherheit gleichzeitig, ne?
Okay.
Das eine Thema ist, wie schaffe ich es jetzt IT-bezogen wieder IT-Sicherheit herzustellen? Ja, das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema gerade heutzutage. Und die Unsicherheit kommt natürlich auch so ein Stück weit mit der geopolitischen Lage. Ne? Was passiert da in der Welt gerade? Und wie müssen wir auch als Unternehmen damit umgehen, uns agil aufstellen und auch anpassen? Ja? Das Thema souveräne IT bekommt eine ganz neue Bedeutung, sicherlich in den letzten Monaten verstärkt. Und das ist natürlich ein Thema, was unsere Kunden umtreibt, aber was auch uns als Red Hat beschäftigt. Denn das Thema Komplexität reduzieren ist, glaube ich, auch etwas, was überall auf der Agenda steht. Merken wir bei unseren Kunden. Viele Umgebungen und Unternehmen sind historisch gewachsen und haben natürlich eine unglaubliche Komplexität, die schon mitgebracht wird und gleichzeitig entstehen neue Themen, ne, die halt auch berücksichtigt werden müssen. Und wie bringt man diese Welten halt auch zusammen? Ne? Und das sehen wir auch wieder, ne, der Brückenschlag. Vor den Herausforderungen stehen wir auch. Wir sind ja auch als Red Hat in der Transformation und müssen uns Marktgegebenheiten anpassen, müssen uns überlegen, wie können wir Komplexität rausnehmen, wie müssen wir unser Go-to-Market auch anpassen, um noch spezifischer, sag ich mal, Kundenbedürfnisse treffen zu können und wirklich auch zu verstehen, wie der Markt tickt und was die Kunden auch benötigen. Und der letzte Aspekt ist das Thema Innovation. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeden Kunden umtreibt. Wir nehmen das jetzt natürlich wahr in diesem AI-Kontext. AI ist omnipräsent, jeder spricht darüber. Ich glaube auch, es ist total wichtig, dass sich jeder mit diesem Thema auseinandersetzt, weil man sehr schnell auch Entwicklungen verschlafen kann. Und trotzdem ist es so ein bisschen, ich würde mal sagen, in aller Munde, ne, was man letztendlich wirklich realisiert im AI-Kontext, ne, ich glaube, das ist noch ausbaubar, ne, da sind wir, glaube ich, noch in den Anfängen.
Ja.
Aber diese Innovationskraft, auch über neue Geschäftsmodelle nachzudenken, wenn wir an Industrien denken, die sich auch teilweise ja neu erfinden müssen, jetzt als Beispiel mal Automotive, ne, Tier-One-Supplier, die über Jahrzehnte Getriebe gebaut haben, ne, ist das halt die Frage, sind das noch die Geschäftsmodelle, die uns die nächsten 20, 30 Jahre weitertragen? Und insofern hat jedes Unternehmen in jeder Branche die Notwendigkeit, sich mit Innovation auseinanderzusetzen. Und wir natürlich auch mit unseren Produkten. Wir müssen gucken, dass wir die richtigen Produkte für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Und auch da wieder, wie wir mit unseren Kunden umgehen, ne, wie wir da wirklich auch Co-Innovation treiben können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema heutzutage, dass man nicht mehr alleine unbedingt geht, ne, sondern wirklich versucht, über Partnerschaften oder sogar richtig Co-Opetition auch, ne, wenn man auch mal Unternehmen hat, die sogar Überschneidungsmengen haben, da wirklich Innovation zu treiben.
Okay. Parken wir auf jeden Fall mal die drei Themen, die du jetzt genannt hast, weil später wollen wir natürlich wissen, wie gehst du mit Challenges um, wie strukturierst du deinen Alltag, wie managst du dich selber etc. Aber erzähl uns doch mal, und auf den Teil freue ich mich schon, weil ich kenne natürlich deine Vita, erzähl uns mal, wie du jetzt in die Rolle gekommen bist und was du vorher alles gemacht hast. Ich habe es vorher gerade beim Essen gesagt, ich glaube, du warst bei echt vielen Tech-Companies, wo jeder, der so mit dem Studium fertig ist oder so, gerne auch mal dann hin will. Also start mal da, wo du sagst, da muss man starten, damit man die Story versteht.
Ja, gerne. Also ich würde mal beim Studium anfangen. Mhm. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in London und hatte da natürlich Berührungspunkte auch mit der IT. Aber mir war immer klar, dass ich jetzt nicht wahrscheinlich Richtung Programmierung komplett gehen werde.
Ja.
Also der wirtschaftliche Aspekt, der stand bei mir schon auch immer da stärker am Vordergrund, muss ich ganz, ganz klar sagen. Und das, was wir ja zugegebenerweise im Studium auch programmiert haben, das war rudimentär.
Ja. Ja.
Im Laufe des Studiums hat sich bei mir so der Gedanke entwickelt, ich will unbedingt in die Beratung. Das war für mich damals so das Nonplusultra. Mhm. Diesen Schritt zu gehen und da gab es ja auch, gibt es heute immer noch tolle Firmen, andere Firmen haben sich auch ein bisschen verändert, wenn ich so an Anderson Consulting zum Beispiel denke, ne, die gibt es so in der Form gar nicht mehr, aber viele übliche Verdächtige sind ja auch heute noch genauso am Markt. Das war eigentlich so mein Ziel und ich war dann, ich weiß noch, in den Semesterferien, dann war ich zurück in Deutschland auf so einem Karrieretag und habe mich ein bisschen informiert, bin mit ein paar Unternehmen ins Gespräch gekommen. Und dann bin ich unter anderem bei der IBM am Stand auch hängen geblieben und ins Gespräch gekommen. Und das war total interessant. Und so kam das dann, dass ich da dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Damals hatten die noch keine Assessment Center, weil sie nicht so massiv eingestellt haben. Und da habe ich dann ein Interview gehabt über mehrere Stunden mit einigen Leuten. Und ja, und in dem Interview, ich war immer noch auf dem Thema Beratung. Und sagten dann so mein Gesprächspartner, ja, aber wir haben auch was im Vertrieb und wäre das nicht auch was? Und ich zugegebenerweise, ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen unter dem Vertrieb. Ja, also für mich war das so ein bisschen der Staubsaugverkäufer, der an der Tür klopft. Und dann wurde mir berichtet, ne, wie IBM da vorgeht und so bin ich eigentlich da in den Vertrieb gerutscht, muss man sagen. Und das ist auch das, was ich seit jeher gemacht habe. Ich war immer Vertrieb, ich war immer im Softwarebereich unterwegs. Natürlich immer ein bisschen auch mit dem Services-Thema, aber der Schwerpunkt war immer Softwarevertrieb. Und das war eigentlich so der Startpunkt. Ja. Und dann hatte IBM damals auch ein tolles Programm, IBM Global Sales School, 6 Monate wirklich Training. Das ist
bekannt, weltbekannt.
Ja, es ist wirklich auch, sage ich immer wieder, im Markt, also schon, war eine unglaubliche Erfahrung, weil viel Zeit investiert wurde und man unheimlich viel lernen konnte. Und zwar theoretisch, dann 2 Wochen in irgendeinem Trainingscenter und dann 2 Wochen wieder im Feld, ne, mit irgendwelchen Senior-Leuten, mit denen du dann mitlaufen durftest zum Kunden und also wirklich tolles Programm. Und da habe ich dann Vertrieb von der Pike auf gelernt und hatte dann unterschiedliche Rollen bei IBM und bei IBM muss man sagen, war ich ja auch in dem Softwarebereich unterwegs. Da war der Schwerpunkt auf Middleware, also Software, die man nicht anfassen kann, die eher im Hintergrund läuft, wie eine Datenbank, wie ein Application Server. Ja, hatte da unterschiedliche Rollen. Und nach 7 Jahren hatte ich dann einfach, war so der Gedanke, okay, jetzt kennst du dich da aus, ne? Jetzt hast du da auch dein Netzwerk und jetzt braucht es nochmal auch eine weitere Perspektive, ne? So, oder auch eine neue Sicht auf den Markt. Und so hat es mich dann zur SAP verschlagen. Und das Spannende war, dass das zwar auch Software war, aber eine ganz andere Art der Software, weil natürlich jetzt ist man auf der Applikationsebene, man führte auf einmal ganz andere Gespräche, auch mit den Kunden. Das war schon was anderes. Und dann war das auch eine spannende Zeit, weil SAP zu dem Zeitpunkt auch die Anfänge der Cloud auch gemacht hat sozusagen 2008. Das waren so die Anfänge, wo wir dann halt auch so ein ERP in der Cloud aufgebaut haben. Und das war eine total spannende Zeit, weil man praktisch in so einem großen Konzern, das hatte fast so ein Startup-Feeling, ne? Man
Ah,
konnte was
okay.
ausprobieren, was Neues. Man musste ja ein Team dafür aufbauen, ne, was eine Sales-Kompetenz hatte, aber auch eine Pre-Sales-Kompetenz. Man musste ein Ökosystem aufbauen und das war auch eine total spannende Zeit. Dann habe ich noch einen großen Automobilhersteller da auch eine Zeit lang betreut und dann hat es mich Richtung VMware irgendwann verschlagen, oder was heißt verschlagen? Also ich hatte da dann nochmal das Bedürfnis, auch mich zu verändern, um auch wieder neue Dinge dazuzulernen. Und das war mehr dann die Infrastrukturebene der Software, ne? Und also Software-Defined Data Center und solche Geschichten. Auch total spannende Zeit. Bei Google, ne, sprechen wir dann eher schon wieder über Hyperscaler und Hypergrowth. Und das war natürlich auch sehr spannend, weil Google in den Markt
Da hast du
gegangen
danach,
ist.
gell? Na,
Genau,
oh ja. Nach
genau.
VMware war Google, gell? Ja.
Genau. Aber wieder ein ganz anderes Business. Und jetzt habe ich das mit Red Hat, mit dem Open Source Kontext eigentlich ganz schön abgerundet, ne? Ich habe einfach jetzt darüber die unterschiedlichen Facetten der Software eigentlich kennenlernen dürfen. Und wenn ich so zurückblicke, dann muss ich auch sagen, war das wirklich auch eine Bereicherung, weil das waren alles tolle Unternehmen und sind weiterhin tolle Unternehmen. Und überall habe ich auch eine etwas andere Perspektive auf den Markt bekommen und habe unterschiedliche Sachen dazu gelernt, war dann in unterschiedlichen Rollen natürlich unterwegs und ja, so bin ich jetzt
Ja,
hierher gekommen.
super cool. Also ich finde das witzig. Also ich hatte schon, glaube ich, zwei, drei Gäste, die in IBM sozusagen so reingestumbelt sind sozusagen. Früher wollten die Leute alle in die Beratung, alle Investmentbanking und sind dann aus Versehen in der IT gelandet. Jetzt sind die IT-Häuser die sozusagen die Top-Talente kriegen heute. Also heute wollen alle zu Google, SAP, IBM, Microsoft, whatever. Und das ist schon ganz interessant, wie sich dann das gewendet hat. Ja. Hast du dann doch alles richtig gemacht auf jeden Fall.
Ja, also und ich würde auch sagen, das Thema Vertrieb, da bin ich ja wirklich reingeschlittert, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass also das bereue ich überhaupt nicht, weil das mir auch eine sehr breite Sichtweise auf sämtliche Unternehmensthemen gegeben hat. Und weiterhin gibt. Ich würde auch behaupten, es schadet niemandem, auch eine Zeit lang im Vertrieb mal unterwegs zu sein. Ja, weil man halt unterschiedliche Facetten auch bedienen muss. Und insofern,
Ja.
das hat mich natürlich auch geprägt, keine Frage.
Sehr cool. Hast du so ein, zwei Sharings aus jetzt der ganzen Zeit Sales, Software Sales, Tech Sales, wo du sagst so, hey, also das ist mein Nummer eins Tipp, steht in keinem Sales Buch oder vielleicht steht er ja doch in einem Sales Buch, aber was du so zum Vertrieb sagen kannst?
Du meinst, wie man dann auch
Ja,
an so einen
oder?
Markt rangeht oder mehr auch, was die persönliche Entwicklung da
Ja,
betrifft?
so allgemein, was würdest du sagen? Also wenn du zu einer Sache nur aussuchen dürftest, die du quasi jemanden als Tipp gibst, der vielleicht mit Vertrieb anfängt oder so, oder auch mit speziell mit Software Sales, was wäre das dann? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe letztens, vor 2 Wochen oder so, hat mir jemand gesagt, Franz, du musst immer erst dich verkaufen und dann das Produkt. Fand ich ganz interessant. Habe ich schon mal gehört, glaube ich, aber schon länger nicht mehr drüber nachgedacht. Klar, die Leute wollen natürlich erstmal sehen, dass du jemand bist, der vertrauenswürdig ist, weil heutzutage ist es eben nicht so, dass der eine Mensch da draußen dein Produkt hat und sobald du den gefunden hast, oh, dann hole ich mir das sofort, sondern es sind halt Tausende. Ja, jeder will dir irgendwas verkaufen, also musst du quasi erst dich verkaufen und dann ist eigentlich erst dein Service oder dein Produkt relevant. Das war, fand ich, so einen ganz interessanten Tipp. Hast du auch irgendwie sowas im Kopf?
Ja, also das würde ich auch unterstreichen, ne?
Ja, schon,
Weil auch
oder? Ja.
heutzutage, man kriegt ja alle naselang irgendwelche E-Mails oder wird
Ja.
angeschrieben und jeder will irgendwas verkaufen, da bin ich völlig bei dir.
Ja.
Wichtig ist ja, dass nicht das Produkt, was man verkaufen will, im Vordergrund steht, sondern eigentlich die Notwendigkeit, ne, die der Kunde gegenüber hat oder das Problem, das der Kunde hat, dafür eine Lösung zu finden und nicht das Problem zu suchen, mit dem man das, wo man dann das Produkt drauf verwenden kann,
Ja.
ne? Also das ist so ein Aspekt. Ansonsten würde ich behaupten, man kann sich, glaube ich, sehr viel aneignen, ne? Und auch theoretisch, sage ich mal, in Trainings sich aneignen und dazulernen. Aber wichtig ist halt auch die persönliche Erfahrung. Und was mir total geholfen hat, war auch wirklich das Zusammenspiel, einen Sparringspartner zu haben. Ja,
Okay.
also jemand, der weiß, wie es geht, ne? Der einmal mitnimmt und deswegen auch nochmal zurückkommt auf dieses Programm da damals.
Ja.
Das war halt wirklich genial, ne? Weil beide Komponenten, die Theorie, aber halt auch die Praxis und dann von der Erfahrung zu lernen, ne? Weil
Ja.
Erfahrung ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, ne? Das ist auch das, was ich jetzt so für mich daraus ziehe. Die Erfahrung, die man gesammelt hat, ne, das nimmt einem keinen. Und wenn man sie noch nicht hat, wenn man jung jetzt irgendwo einsteigt, dann ist es total wichtig, sich solche Sparringspartner zu suchen. Und ich habe mir immer auch ganz starke Mentoren gesucht in den unterschiedlichsten Firmen. Und das hat mich auf so vielen Ebenen weitergebracht. Und ich habe da so viel dazulernen dürfen. Das war für mich eigentlich so der Hauptpunkt.
Du hast die gesucht, ne? Das ist nämlich auch oftmals, wo ich immer versuche rauszufinden, Mentoren kommen zu einem oder
Mentees,
Mentees
genau.
kommen zu einem. Wie rum ist es?
Also, also es gibt ja, die meisten Unternehmen haben ja offizielle Mentorenprogramme, ja,
Ja.
und das kann man alles machen. Das finde ich auch super, dass es sowas gibt. Ich habe das immer so gehandhabt, wenn ich irgendwo war, ich habe auch viel beobachtet, ne? Wer spielt welche Rolle und was sind das für Charaktere? Und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Es gab auch ein Unternehmen, da habe ich wirklich, nachdem ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahre gewartet erstmal, weil das muss auch richtig passen. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich dann auf die Person zugegangen bin und ja, das Gespräch gesucht habe, um dann halt auch in die Richtung so ein bisschen zu gehen. Und
Verstehe.
damit bin ich ganz gut gefahren. Ich hatte bei SAP wirklich jemanden, der hat sich alle 6 Wochen mit mir hingesetzt und wir saßen teilweise mal 4, 5 Stunden am Stück zusammen. Mit dem habe ich heute noch viel Kontakt auch und das prägt einen. Und das sind Erfahrungen, die man da aufnehmen kann. Und also ich habe immer den Weg gewählt, dass ich
Okay.
eher geguckt habe, wer passt, weil ich glaube, man muss auch komplett offen sein und sich darauf einlassen. Und das kann man nur, wenn man auch den Eindruck hat, okay, das ist jemand, ne, das passt von der Chemie her, das passt von der Erfahrung her, das passt mit dem, wo man eigentlich selber hin will. Und insofern ist
Spannend,
das, glaube ich,
ja.
ganz, ganz, eine ganz gute Geschichte.
Sehr cool. Ja, wo wir schon beim Thema Tipps sind, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf deine C-Level. Wie begegnest du deinen Challenges, deine Erfolgsrezepte, diese Reihe an Tipps? Gibt es irgendwas Spezielles, was du nennen würdest, entweder in deinem Alltag oder generell in deinem Arbeitsmodus, den du so hast, wo du sagst, so, das ist für mich ein Erfolgsrezept, ohne der Sache oder ohne der Methodik oder ohne der Person oder Art, würde es alles nicht so gut funktionieren?
Also ich glaube, das Thema Leadership hat sich massiv verändert über die Jahre. Und das ist auch gut so. Weil ich glaube, ne, und viele Leute, die länger dabei sind in der Branche, die haben das vielleicht auch erfahren. Das hat sich aus meiner Sicht fundamental verändert, dahingehend, dass viel über die Hierarchie ging früher, ja, oder auch sogar Leadership by Fear, ne, dass Leute auch wirklich Angst hatten oder eingeschüchtert waren. Und das hat sich aus meiner Sicht fundamental geändert. Heutzutage, ich meine, wir sprechen alle über War of Talents, ne, und es ist so schwierig, auch Talente zu bekommen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass sich da halt auch das Thema Leadership weiterentwickelt hat. Und für mich
Definitiv.
persönlich ist das Thema Vertrauen die Basis für gutes Leadership. Und zwar in alle Richtungen, ne? Also Richtung Kunde, Richtung Partner, Richtung eigene Organisation, auch Richtung Top-Management. Man muss eine Basis schaffen. Und mein Lieblingsbeispiel da ist immer das Trust Triangle. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast,
Nee,
aber
erzähl, ja.
ich war mal auf so einer, ja, das war so ein Programm, so ein Förderungsprogramm. Und da konnten wir ein paar Vorlesungen bei der Harvard Business School auch daran teilnehmen. Und eine Professorin, Frances Frey, da gibt es auch einen TED-Talk für, hat dieses Triangle vorgestellt. Ne? Und das
Okay.
sind dann so drei Dimensionen. Das eine ist Authenticity, das zweite ist Logic und das dritte ist Empathy.
Okay.
Und wenn alle drei Aspekte ausgewogen sind und bedient werden, dann entsteht sowas wie Vertrauen, ja, und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, ne, weil auch gerade das Thema Authenticity ist so wichtig, ne? Das merkt man einfach. Und das war für mich auch ein Learning, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meine allererste Teamleiterrolle übernommen hatte. Da war ich jung und da dachte ich so, okay, jetzt übernehme ich da so eine Rolle und jetzt muss ich diese Rolle spielen. Ja, jetzt habe ich da eine Rolle auszuüben und ich muss das verkörpern. Und na, ich hatte den Eindruck, ich muss die Antworten auf alle Fragen haben, ne? Und ich muss alles wissen und so weiter. Und das ist ja totaler Quatsch. Ja, also wichtig ist, dass man halt die richtigen Fragen stellt, ne? Und auch, dass man authentisch ist. Und das ist auch etwas, das habe ich wirklich über die Jahre, das hat ein bisschen gebraucht, ne? Weil ich erstmal da mich auch ein bisschen zurechtfinden musste. Und ich glaube, das ist die halbe Miete, ne? Dieses Thema
Cool.
authentisch zusammenzuarbeiten, transparent zu sein und so weiter.
Sehr cool. Also das ist was Neues. Haben wir noch nicht im Podcast gehabt.
Okay, sehr gut.
Ja, also wirklich guter, einzigartiger Punkt. Ja, irgendwelche so Alltagsroutinen oder sowas, wo du sagst so, hey, ich stehe immer um die gleiche Zeit auf, ich habe eine feste Morgenroutine oder ich weiß ich nicht, ich gehe immer lunchen mit irgendjemandem oder gibt es da irgendwas oder bist du da so sehr, also nicht sehr dogmatisch, sag ich mal.
Würde ich sagen, bin ich nicht so sehr dogmatisch. Das ist je nachdem,
Okay.
auch was ansteht. Ich habe gerne morgens meinen Kaffee auch, ne? Den brauche ich,
Ja.
um wach zu werden. Aber ich fange auch gerne schon früh an.
Okay.
Aber ich würde nicht sagen, dass da jetzt eine Routine ist.
Okay, kein Problem. Ja, dann sind wir fast schon am Ende. Danke erstmal auf jeden Fall, dass du das alles mit uns geteilt hast. Super spannend und echt eine coole Story da auch durch die Tech-Welt. Was würdest du denn machen, wenn man dir die Tech-Welt oder auch generell das Business verbieten würde? Also wenn du nicht in der Wirtschaft oder irgendwie im businessmäßig Bereich arbeiten dürftest?
Ja, das ist einfach. Dann wäre ich in der Medizin,
Okay.
weil ich muss gestehen, das war jetzt, ne, die Phase vor meinem Studium in meiner Schulzeit, ne, in der Zeit, wo ich dann Abi gemacht habe, da war das eigentlich immer so mein Ziel,
Okay,
ne?
okay.
Medizin. Und ich hatte überhaupt nichts mit IT und Wirtschaftsinformatik auf dem Schirm. Das war eigentlich so das Ziel. Dann habe ich 97 Abi gemacht. 97 war gerade so eine Zeit, wo auch viele fertig studierte Mediziner dann aber Taxi gefahren sind. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne,
Nee, gar nicht.
weil man so einen Mangel hat. Aber damals war das so. Und dann dachte ich so, oh,
Hilfe.
schwieriges, langes Studium, ne, und dann noch nicht mal die Aussicht zu haben, dass man dann in Lohn und Brot kommt. Und dann bin ich davon, also es war eine sehr bewusste Entscheidung dann bin ich davon so weggegangen und habe gesagt, okay, was ist noch spannend? Und dann dachte ich Wirtschaft und gut,
Ja.
BWL macht irgendwie dann auch jeder, ne? Und dann
Ja.
kam ich so auf Wirtschaftsinformatik und damals gab es irgendwie, glaube ich, nur 2 oder 3 Unis, die das in Deutschland angeboten haben. Und so bin ich dann nach London gekommen. Aber um da zurückzukommen, also Medizin und auch heute noch schwingt das so ein bisschen mit. Meine Frau, die ist Ärztin, und wenn die dann nach Hause kommt und von ihrem Tag dann in der Praxis dann berichtet, das hat schon auch was, ne? Wenn man dann in diesem Patientenkontakt dann auch unmittelbar auch eine Rückmeldung bekommt, ne?
Total.
Und was beitragen konnte, ne? Und auch jemandem helfen konnte. Und das ist auch wirklich ein toller Job aus meiner Sicht, ja.
Ja, dann sind wir einmal durch. Danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend. Und jeder, der bis jetzt zugehört hat und jetzt immer noch meine Stimme hört, er hat auf jeden Fall genauso viel Spaß gehabt wie ich. Danke, dass du dabei warst.
Ja, danke, Franz. Hat mich gefreut.
Super. An alle, die jetzt noch zuhören, ich freue mich immer über Feedback und Gregor freut sich auch über Feedback. Wir haben unten unsere LinkedIn-Profile verlinkt. Das heißt, ihr könnt einfach draufklicken, uns einen, ja, Feedback, eine kleine Nachricht schreiben oder was auch immer ihr möchtet. Und natürlich auch die Links zu Red Hat und auch die Links zu Atreus. Schaut da gerne mal vorbei und informiert euch weiter, wenn euch der Podcast noch nicht gereicht hat. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich zwei Rollen habe. Also ich bin einmal natürlich hier Host bei Behind the Sea, mache aber auch als Direktor das Interim-Geschäft für IT und Digital bei Atreus. Also wenn ihr gerade interimistische Themen habt, das kann Linienmanagement sein, das können aber auch Leadership-Rollen sein, die auf Programmbasis, Projektbasis ausgerichtet sind und zeitlich begrenzt sind, dann kommt gerne mal auf mich zu. Systemeinführungen, Merger und Acquisition, einzelne Organisationen aufbauen, umbauen, also sehr viel Transition Management und Transformation Management spielt da auch eine Rolle. Das sind alles Themen, da können wir sicherlich gut helfen. Manchmal hilft auch einfach nur so ein Gespräch, dann tauscht man sich aus, man findet jemanden in der eigenen Orga oder im eigenen Netzwerk und wenn nicht, haben wir einen sehr, sehr sorgfältigen Talentpool aus ehemaligen Industriemanagerinnen und Managern und natürlich auch Ex-Strategieberatern, Beraterinnen, alles Mögliche mit dabei. Also kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich auf den Austausch und aufs nächste Gespräch mit dir, Gregor.